Hey, es ist schön, euch heute Morgen alle hier sitzen zu sehen. Und wir fangen dieses neue Jahr an und ich habe gedacht, was für tolle Aussagen haben wir jetzt gesungen, wo wir gesagt haben, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es ist doch tatsächlich so, die Dankbarkeit hilft uns, auch ein altes Jahr abzuschließen und in was Neues reinzugehen. Zu sagen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das zu singen und zu sagen, ja, das Jahr, das vergangene Jahr hat so viel Gutes gehabt und dass wir es nicht vergessen. Vergesst es nicht. Und dann zu singen, dass Gott gut ist und dass er gut ist und dass er gut ist und dass er gut ist. Und dass er ein guter Vater ist. Einfach das war so wohltuend, was wir gerade uns gegenseitig zugesungen haben und was da in unser Herz reinfällt und wo wir einfach genießen können. Und es hat mich so gefreut, weil auch unsere neue Predigtreihe, neues Jahr, neue Predigtreihe, wir hatten ja im vergangenen Jahr Licht und Salz. Und jetzt haben wir eine Predigtreihe, wo es ums Johannesevangelium geht. Wir wollen von heute bis Ostern, wollen wir Inhalte vom Johannesevangelium betrachten. Und wir wollen genau das tun, was wir auch gesungen haben, zu sagen, Jesus, wir wollen bei dir sein, weil du uns so nahe bist. Wir wollen das nochmal auf uns wirken lassen, was uns im Evangelium über Jesus auch gesagt wird, dass er uns so nahe ist, dass er uns so lieb hat, dass es bedeutet, dass er für uns alles gegeben hat. Und heute fangen wir einfach damit an. Erster Gottesdienst und heute ist die Einführung in das Johannesevangelium. Und wir wollen das Johannesevangelium auch. Ich meine, vielleicht hat es der eine oder andere schon gelesen, vielleicht hat er schon ganz, ganz oft gelesen. Aber wir wollen einfach, was wir so gerne uns anbieten wollen, ist, dass wir als Gemeinde uns gemeinsam auf den Weg machen. Vielleicht könnt ihr es zu eurem Bibelleseplan machen oder auch zu eurem zusätzlichen Bibelleseplan, wenn ihr einen habt. Aber wir würden gerne an euch immer wieder Mails rausschicken, wöchentlich, wo wir sagen, lasst uns doch als Gemeinde uns auf diese Kapitel, lasst sie uns doch lesen und drüber nachdenken. Und so lasst uns, dass wir dieses gemeinsam in dieses Jahr 2019 reinstarten und sagen, ja, wir wollen im Wort Gottes, wir wollen Jesus, wir wollen dich lieb haben, wir wollen von dir hören, wir wollen uns einfach mit dir auseinandersetzen, was wir sowieso machen, aber dann gemeinsam im Johannesevangelium. Johannesevangelium nennt gar nicht, der Verfasser wird deutlich, und zwar sagt das Johannesevangelium, das ist der Jünger, der Johannes Zebedäus war ein Jünger von Jesus und es war, ganz am Schluss steht, und er war der Jünger, der Jesus lieb hatte. Und er hat das Johannesevangelium geschrieben, man sagt auch, dass er den Johannesbrief und auch die Offenbarung das Johannes geschrieben hat. Was mir so aufgefallen ist beim Lesen, müsst ihr auch mal, wenn ihr lest, der Johannes, der hat Zahlen geliebt. Das war irgendwie ein Zahlenmensch. Und der Johannes war ein Augenzeuge. Also er war dabei, er war ein Jünger Jesu, er war dabei und war live dabei. Und wir haben ja vier Evangelien. Wir haben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Johannes ist als letztes auch geschrieben worden. Und es wurde alles von Menschen geschrieben, die das miterlebt haben. Matthäus und Johannes haben es selber miterlebt. Markus und Lukas, die waren mit Petrus und mit Paulus zusammen. Aber wir haben da vier Berichte, die waren richtig dabei, wo wir von Menschen, die dabei waren oder die über das unterrichtet waren. Und das sind diese drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, da sagt man, die sind sich sehr ähnlich im Ausdruck und Inhalt zueinander, auch wie sie aufgebaut sind. Und es werden die synoptischen Evangelien genannt, das ist altgriechisch. Und das heißt, dass es einfach eine Zusammenfassung ist, dass da eine vergleichende Übersicht ist. Also die drei sind ähnlich und das Johannesevangelium, das ist einfach ein bisschen anders. Johannes schreibt mal von Jerusalem und dann wieder Galiläa, also da ist ein anderer Aufbau drin. Da sind weniger Wunder werden drin, aber auch ganz viel, wo Johannes uns lehren und unterrichten möchte. Und die vier Evangelien, die zeigen das einfach aus unterschiedlichen Perspektiven. Unterschiedliche Sachen machen sie wichtig. Es wäre wie wenn vier verschiedene Leute von euch müssten mich beschreiben. Da würden unterschiedliche Sachen rauskommen, weil ihr unterschiedliche Perspektiven habt. Nicht nur vorne, hinten, sondern ihr kennt mich auch einfach anders und ihr steht in anderem Bezug zu mir. Und so sind auch diese vier Evangelien, die fokussieren sich auf unterschiedliche Schwerpunkte. Da ist zum Beispiel, man kann sagen, Matthäus, der beschreibt Jesus als König. Oder Markus, der stellt es so heraus, dass Jesus ein Diener ist. Oder Lukas sagt, Jesus war auch ganz Mensch. Und im Johannesevangelium, da lesen wir ganz viel drüber, dass Jesus als Gottes Sohn da ist. Das ist auch, was wir heute so viel auch gesungen haben. Und in Johannes 20, Vers 30 und 31, da lesen wir, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die gar nicht in diesem Buch geschrieben sind. Was hier berichtet wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, seinen Namen, an ihn in seinen Namen das Leben habt. Und ich denke, das war für die damalige Zuhörerschaft aktuell, aber es ist genauso für uns heute genauso noch aktuell. Das Johannesevangelium ist geschrieben, um einfach zu zeigen, wer ist Jesus? Und warum hat ihn der Vater gesandt? Und dass wir an ihn glauben sollen. Und ich glaube, das ist auch für dieses Jahr 2019. Wir hatten das letztes Jahr als ein Motto, dass wir sagen, wir glauben. Und es hört ja nicht auf. Und einfach damit hineinzugehen, dieses nochmal ganz neu, dieses Johannesevangelium auch zu lesen und sagen, was kann ich da rausnehmen? Wo soll da mein Glaube auch gestärkt werden? Wo kann ich da reifen und wachsen? Was so interessant ist, Johannes hat es aus einem zeitlichen Rückblick geschrieben. Das ist auch das Evangelium, das am spätesten geschrieben wurde. Und da haben wir einen Mann, der hat ganz, ganz viel über das nachgedacht. Da hat er ganz viel reflektiert und hat aus einem Rückblick geschrieben und aus einem Abstand. Und es scheint auch, dass das Johannesevangelium von jemandem geschrieben wurde, der ein Freund Jesu ist. Von einem ganz engen Freund, der einfach den Rest seines Lebens darüber nachgedacht hat, was habe ich denn da erlebt, und der das niedergeschrieben hat. Von daher ist da eine Tiefe drin, die ist so schön, das zu entdecken, wenn wir das Johannesevangelium lesen. Und man sieht da auch, dass er viel drüber meditiert hat. Das ist ja auch eine Form, das Wort Gottes zu lesen, dass wir es lesen. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen an den Wiederkäuer, an die Kuh denken, die frisst. Und dann schluckt sie und dann kommt es wieder hoch und dann kaut sie nochmal und wieder kaut. Und es ist eine Art, so könnte man vielleicht Meditation auch beschreiben, wenn wir über das Wort Gottes meditieren, dass wir nicht so schnell drüber lesen und sagen, ach, das kenne ich doch, das habe ich doch schon gelesen, sondern dass wir es nochmal nehmen und sagen, wow, was für Leute sind da eigentlich drin, was für Gefühle gibt eigentlich dieser Text her, was tut es da eigentlich, wer ist da eigentlich alles da zusammen und wo ist denn das und Was will denn das mir sagen? Weil eine gewisse Tiefe und auch eine Perspektive, die kriegen wir nur in unserem Leben durch das, dass wir reflektieren, und dafür brauchen wir einfach Zeit. Und das sehen wir im Johannesevangelium, da war ein Mann, der hat reflektiert. Das ist auch für uns was, wenn wir Tiefe in unserem Leben wollen, dann müssen wir diese Zeiten einplanen, in unserem Leben innezuhalten, nachzudenken und zu reflektieren. Und das Johannesevangelium, das hat 21 Kapitel. Das ist auch, wie ich schon gesagt habe, hat eine ganz, wenn ihr das mal lest, eine ganz andere, ihr seid mal in Jerusalem und dann seid ihr wieder in Galiläa und so. Das sind unterschiedliche Schauplätze, die gar nicht so geordnet sind. Und dann Johannes schreibt es, weil er ganz viel erklären möchte, dass wir über Jesus auch lernen. Dass wir lernen, wer Jesus ist und was er uns da ist ganz viel, nimmt er diese Berichte und diese Erzählungen und hat einen theologischen Ansatz und will uns was dabei noch und erklärt uns dabei auch noch was. Sind auch ganz lange Reden, über ein paar Kapitel hält er das fest, was Jesus sagt. Und was auch ganz, ganz schön ist, ist diese Worte, wo Jesus sich vorstellt als ich bin, wo wir später noch drauf eingehen. Oder es sind auch im Johannesevangelium ganz starke Bilder drin, wo Jesus sagt, oh, ich bin, ich bin die, ich bin das Brot des Lebens und ich bin auch eben das Licht und das Licht der Welt und wo ganz, ganz starke Bilder er uns auch gibt. Und interessant, es werden nicht so viele Wunder beschrieben wie in den anderen Evangelien. Johannes beschränkt sich auf 7 Wunder. Und er sagt, es sind nicht nur Wunder, sondern das sind auch Zeichen. Er sagt, es ist mehr wie nur ein Wunder, das ist ein Zeichen, was da ist. Das ist einfach mehr. Und ich hab mir das so vorgestellt, das könnte wie wenn man auf Schatzsuche geht. Kennt ihr das? Dann sind doch immer wieder so Markierungspunkte. Und es ist wie da innezuhalten und zu sagen, boah, was passiert denn da? Wie geht's denn da weiter? Was wird mir denn da gesagt? Und es ist einfach da, es ist, wo auch im Wort Gottes steht, es ist da, damit wir erkennen, dass er Gottes Sohn ist. Und ich würde gerne ein paar von diesen 7, oder eigentlich alle 7 Wunder euch nochmal zusammenfassen oder diese Zeichen. Das ist auch alles in ganz elementaren menschlichen Beziehungen. Das sind diese Wunderzeichen, die passieren, zum Beispiel Hochzeit zu Kana. Da wollen zwei Leute, oder da heiraten zwei Leute, da ist also zwischen Mann und Frau, zwischen Gastgeber und Gast. Und da ist eine Hochzeit und Jesus rettet buchstäblich eine Hochzeit, weil da war die Lage so, dass der Wein ausgegangen ist. Also es war eine Feier, alle waren eingeladen, das Dorf war eingeladen, es war ja nicht so groß in Kana, wahrscheinlich auch das Umfeld, sonst wäre Jesus und seine Mama und die Jünger nicht da gewesen. Und auf einmal geht der Wein aus und es ist nicht einfach, naja, dann ist er halt aus. Das war schon auch, das war ein soziales Desaster. Also es war mehr wie nur, na, gehen wir halt, haben wir halt was anderes, weil dann war wirklich nur noch Wasser da. Und von daher, auch wenn man sich einfach diese Familie vorstellt, da ist dieses junge Ehepaar, das am Anfang von ihrem Leben steht und wo da ein echtes Wunder passiert. Ich denke mir immer, was wäre das? Wie hätte man da noch lang drüber geredet, über die Hochzeit? Wisst ihr noch, diese Hochzeit, wo der Wein ausging? Das wäre auch ein sozial, einfach, das wäre, da hat er diese junge Familie, hat er da einfach gerettet. Und einfach zu sehen, hier geht es um Umwandlung und um Transformation. Weil wenn Jesus kommt, dann verändert sich die Realität. Und es ist auch da in dieser Hochzeit, da sagt seine Mama ist ja dabei und sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das macht. Und es ist so ein starker Ausdruck zu sagen, ja, Jesus ist da, er kann verändern, da geht es um, wenn er kommt, dann verändert sich die Realität. Und dass wir auch hier mit all unseren Sorgen und Nöten, dass er, Jesus, das immer in unerwarteter Weise auch verändern kann. So wie er das umwandelt, Wasser zu Wein, so kann er auch in unserem Leben, wenn Jesus da ist, das hat immer einen Effekt in unserem Leben. Und wenn wir einfach das in Gedanken da auch mitnehmen, sagen, wenn Jesus, das, wenn, was Maria sagt, das, was er euch sagt, das tut auch. Oder dann haben wir die Heilung vom königlichen Beamten, sein Sohn ist krank, dieser Mann ist, sein Kind ist, liegt im Sterben. Und er schickt Diener los und da ist diese Geschichte, wie diese Heilung von diesem Kind geschieht und wie dieser Mann an Gottes Wort glaubt. Er glaubt das, was Jesus sagt. Und es ist auch wir sind eingeladen in unserem Leben, dem zu glauben, was Jesus sagt. Wir glauben nicht an irgendeine nebulöse Sache, sondern wir glauben, dass das, was er sagt, dass er das auch, dass das wahr ist und wir haben ihn dafür, wir lieben ihn. Oder wir haben diese Geschichte wird erzählt, dieser Mann, der 38 Jahre lang einfach da lag und gelähmt war und nicht sich bewegen konnte, der war in einer Starre, in einer krankhaften Starre in seinem Leben. Und Jesus begegnet ihm und er bringt einen Neubeginn und er schafft neue Möglichkeiten. Weil Gottes Hoffnung ist gegenwärtig und zukünftig, aber sie ist auch gegenwärtig. Und wir lesen nach von der Brotvermehrung, wo Brot vermehrt wird. Und einfach, dass wir das sehen, Gott kann aus Wenigem viel machen. Gott kann aus deinem Wenigen viel machen. Und er sammelt das Volk in einer Mahlgemeinschaft nachher zusammen, die zusammen dann essen, weil sie sind ihm gefolgt, es war länger wie geplant und sie sind einfach zusammengeblieben, dann ging das Essen aus und Jesus hat sie versorgt und hat sie in einer Mahlgemeinschaft zusammengenommen. Und dann lesen wir in Johannes 6, lesen wir von dem, dass er schickt die Jünger raus aufs Meer, die Wellen kommen, die Armen, obwohl sie zusammen sind im Boot und es eigentlich kennen, haben sie trotzdem Angst, weil die Situation hat sich so plötzlich offensichtlich geändert. Man könnte meinen, sie waren nicht darauf eingestellt. Und ist es nicht auch so eine Situation auch in unserem Leben, dass wir wissen gar nicht, wo unsere Lebensreise oft so hingeht. Gerade war es noch ruhig und auf einmal wird der See und wird das Leben stürmisch. Und da zu sehen, und Jesus kommt ihnen entgegen, sie haben im Moment Angst, aber Jesus steigt zu ihnen ins Boot und sie sind innerhalb von kürzester Zeit viel unerwarteter und schneller am anderen Ufer und in Sicherheit. Auch was das für eine starke Aussage ist, dass wenn wir doch Jesus in unser Boot nehmen, in unsere Lebenssituation, dass es oft schneller und unerwarteter sich was verändert. Und dann lesen wir von demjenigen, dem er das Augenlicht wiedergibt, der blind war. Und wie Jesus sich für ihn, wie die Menge weiß, naja, der hat es, weil er das und das gemacht hat. Und wie Jesus das so auf den Kopf stellt und sagt, nee, nicht das, was ihr denkt und wo ihr denkt, so muss es sein. Nee, das ist gar nicht der Fall. Sondern Jesus geht ganz individuell mit diesem Mann um, schenkt ihm das Augenlicht, dass er wieder sehen kann. Er bringt völlig ihre Schlussfolgerungen durcheinander. Und zuletzt lesen wir noch von die Auferweckung des Lazarus. Und der Lazarus, das findet man auch nur im Johannesevangelium, wo Jesus weiß, wo er gerufen wird, weil sein Freund gestorben ist. Und er weiß, wenn er kommt, er weiß um die Situation, dann bedeutet es, dass die Menschen ihm ans Leben wollen. Aber Lazarus hat sich dafür entschieden, zu seinem Freund zu gehen. Er hat sich entschieden, zu seinem Freund zu gehen. Und da erkennt man auch die Menschlichkeit Jesu. Und es ist schon, das Wort Gottes beschreibt, es ist schon der Geruch vom Tod da, schon Hoffnungslosigkeit. Und hier kommt seine Liebe und sein lebensspendendes Wesen. Und Jesu Stimme bringt Leben zu Lazarus, indem er ruft, Lazarus, komm raus. Und einfach zu sehen, was Gott für Lazarus tut, er möchte es auch immer für uns tun. Und wir lesen im Johannesevangelium von dem ganz viel von diesen Wunderzeichen mit dieser Aufforderung, dass wir doch glauben. Das Johannesevangelium hat ganz mehr als alle anderen Evangelium, den anderen vier Evangelien das Wort Glauben drin. Und es macht einfach so deutlich, dass wir uns auffordern oder herausrufen lassen, dass wir das Wort Gottes lesen, aber dass wir es auch glauben. Dass wir unser Herz von dem auch berühren lassen und sagen, Jesus, ja, was du da tust, das kannst du und willst du auch für mich tun. So zeigt uns das Johannesevangelium die ersten Kapitel von 2 bis Kapitel 12, dieses öffentliche Leben Jesu. Und dann lesen wir in den anderen Kapitel, lesen wir einfach, wie Jesus seine Liebe ausdrückt. Und wir haben diese sieben Ich-Bin-Worte, wo Jesus sich vorstellt mit diesen Ich-Bin-Worten. Und das sind im Grunde so Spitzensätze der neutestamentlichen Christologie. Das ist eigentlich der Hammer. Und wenn das so auf uns wirken darf, dass Jesus sagt, ich bin. Wir lesen das auch im Alten Testament, da begegnet Mose Gott und Gott stellt sich ihm vor und sagt, ich bin. Und dieses Ich bin ist auch dass sich Gott zu erkennen gibt. Und das müsste ja gar nicht, aber er gibt sich uns und mir und dir zu erkennen. Er ist ansprechbar, er macht sich erkennbar. Und er offenbart seine Identität. Und diese Worte, die sind so stark. Wenn es heißt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Zu sehen, dass Jesus sagt, ich bin für dich das Brot des Lebens. Oder er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt für dich. Ich bin da Licht für dich, wo du Licht brauchst und wo es dunkel ist. Da bin ich das Licht der Welt für dich. Der sagt, ich bin die Türe. Komm doch zu mir, ich bin die Türe. Da ist keine Verschlossenheit, da ist, ich bin die Türe, du kannst reingehen. Oder er sagt, ich bin der gute Hirte. Nimm doch das mit in dieses neue Jahr, wo er dir sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt dir auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich bin für dich die Auferstehung und das Leben. Denk an diese Transformation, wo Gott gegenwärtig ist, da verändert sich die Realität. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt zu dir, ich bin dein Weg, deine Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock, wo sich Jesus als derjenige vorstellt, der mit uns Gemeinschaft haben möchte, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, aber der auch so verbunden mit uns sein möchte. Und diese Ich-Bin-Worte, die sind unglaublich einladend. Aber sie fordern uns auch heraus, Jesus nachzufolgen. Und dann sehen wir in der zweiten Hälfte vom Johannesevangelium, sehen wir einfach eben, wie Jesus seine Liebe ausdrückt. Wie er seine Jünger die Füße wäscht. Wie er sie zum Abendmahl einlädt und wie er Abendmahl feiert mit jemand, wo er weiß, der verrät ihn. Und mit jemand, der ihn verleugnet. Aber es zeigt uns einfach, wie er seine Liebe ausdrückt. Und wir sehen und wir lesen in den anderen Kapiteln noch, dass er uns auch sagt, ich lasse euch nicht alleine. Und daher ist das Johannesevangelium wie jedes Wort Gottes, es ist so viel, wo wir sagen, oh Jesus, vielen, vielen Dank. Und mich hat es in der Vorbereitung, in dem Durchlesen, Gott vertraut uns da sowas an und ich kann euch nur sagen, lasst euch doch einladen, Gottes Wort zu lesen und zu lesen und zu staunen und zu sagen, Jesus, du bist für mich die Tür. Du bist für mich das Brot des Lebens. Und das wollen wir heute jetzt auch machen. Ich finde es so schön, wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern immer am ersten Sonntag des Monats Abendmahl. Und wir haben dieses Abendmahl, wo Jesus uns einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wie ich schon gesagt habe, er hat dieses Mahl gefeiert mit seinen Freunden in der Nacht, wo gerade auch das passiert ist, wo er verraten wurde. Und wir haben auch als Gemeinde, wir sagen das immer, wenn wir zusammenkommen zum Abendmahl, es geht nicht darum, perfekt zu sein, zu sagen, wow, ich habe alles richtig gemacht und weil ich alles richtig gemacht habe in meinem Leben, deshalb kann ich hier vorkommen und diese Gemeinschaft mit Jesus haben. Sondern wo Jesus sagt, du bist eingeladen und ich bin derjenige, der für dich alles richtig macht. Und vertrau doch dein Leben mir an, weil ich möchte es für dich richtig machen. Ich will für dich die Türe sein. Ich will für dich das Brot des Lebens sein. Ich will für dich dein Licht sein. Ich will für dich dein Weg sein.